Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu einem Bern einfach Spezial zur Altersvorsorge der Schweiz. Ein riesiges Thema und ich habe die Freude, den Daniel Kalt bei mir zu haben, der Chefökonom von UBS Schweiz. Er hat zusammen mit seinem Team eine ganz neue Altersvorsorge entwickelt. Danke vielmals fürs Mitmachen bei Bern einfach Spezial.
Ja, hallo zusammen.
Ja, wir wollen darüber reden, aber zuerst, warum braucht es eigentlich eine neue Altersvorsorge? Warum? Es ist doch alles in Ordnung. Die AHV wird jeden Monat ausgezahlt. Wenn man die Zahlen anschaut, ja, es ist schon, gibt schon ein bisschen Sorgen am Horizont. Aber jetzt gibt es dann bald eine Mehrwertsteuererhöhung und das haben wir die letzten 20 Jahre immer wieder gemacht, ein bisschen mehr Steuern bewilligt und dann ist es immer wieder gut rausgekommen.
Ja, das ist genau das Problem, das du angesprochen hast. Oder? Wir machen seit 20 Jahren eigentlich Pflästerli-Politik, wenn es um die Altersvorsorge geht. Und eine richtige Reform wird immer wieder rausgeschoben. Und ich meine, auch wenn man jetzt anschaut, um die 13. AV zu finanzieren oder generell den demografischen Druck abzufedern, dann langt es einfach irgendwann nicht mehr, mit einfach mit Zusatzfinanzierung oder Mini-Reformen dahinter zu gehen. Darum haben wir uns ja, quasi in einem Gedankenexperiment der Frage gestellt, oder? Wie würde man das Schweizer Vorsorgesystem auf der grünen Wiese neu bauen, wenn man es einfach so könnte neu konzipieren? Und da kommt man natürlich dann sehr schnell darauf, dass man ein paar grundlegende Änderungen würde vornehmen und die Probleme, die wir im heutigen System haben, versuchen auszumerzen.
Könntest du noch die grössten Probleme im heutigen System benennen? Eben, meine, Fakt ist, die AHV hat man gebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man ganz eine andere Demografie hatte, Lebenserwartung oder auch Geburten und so weiter. Aber was sind jetzt die wichtigsten, grössten Probleme im heutigen System?
Ich glaube, eines der grossen Probleme ist die Generationengerechtigkeit im heutigen System, insbesondere in der ersten Säule, der AV. Wir schieben versteckte, implizite Schulden vor uns her, die enorm sind.
Wie hoch?
Gerade in der AV. Ja, wenn man mal zusammenrechnet, was die aufsummierten Rentenversprechen sind, die wir heute den künftigen Generationen abgeben und dann schaut, was man an künftigen Beiträgen kann erwarten kann, gegeben eben auch die Demografie, wo wir haben, wo wir jetzt viele Babyboomers in den nächsten 10, 15 Jahren in Rente schicken, aber unten immer weniger nachkommen, die in Arbeitsmärkte kommen, dann, wenn man das aufkumuliert, sieht man, dass wir etwa 1000 Milliarden nicht deckte Rentenversprechen haben in dem System von der ersten Säule, also der AV allein. Und das muss man angehen. Da versucht sich die Politik ja seit Jahren immer wieder mit so Mini-Reformen, Zusatzfinanzierungen. Das ist immer das grösste Problem, dass man eigentlich die Lasten auf die künftigen Generationen abwälzt. Und dann gibt es viele Mikroprobleme, die wir auch haben im heutigen System. Beispielsweise in der zweiten Säule sind Teilzeitbeschäftigte, Geringverdiener, relativ schlecht versichert, wegen dem Koordinationsabzug, weil die ersten 26'000 Franken Einkommen nicht versichert sind. Also es gibt eine Reihe von Fehlanreizen, ungewollten Umverteilungen im System und die kann man, wenn man das System neu bauen will, man das ausmerzen, man könnte ein effizienteres und vor allem auch ein faires Vorsorgesystem bauen.
Also, schauen wir das Konzept, das ihr gemacht habt, ein bisschen an. Ich habe wirklich beim Lesen, also das Schöne daran ist, dass ihr wirklich ein Gesamtbild gemacht habt, oder? Meine Erfahrung jetzt hier in Bern ist, dass man immer entweder die erste Säule anschaut oder die zweite und dass man, wie das grosse Bild, eben das, was du gesagt hast, auf der grünen Wiese überlegen, wie tun wir die materielle Sicherheit im Alter sicherstellen? Das grosse Bild irgendwie nie genau anschaut. Darum finde ich es eben auch gut, wenn das ein Unternehmen wie UBS irgendwie macht, einmal das vorzuschlagen. Wie sieht das Konzept so grob aus?
Ja, wenn man vielleicht einmal vom Ergebnis, was das neue System könnte leisten, anschauen, dann kann man es mal so auch gesamthaft anschauen. Und dann zeigt sich, dass mit unserem Vorschlag die sogenannte Ersatzquote, also der Anteil von der Rente, wo man vom letzten Lohn her hat. Also wenn man schaut, was hat man als letzten Lohn verdient vor Renteneintritt und wie viel Prozent wird aus der ersten, zweiten Säule heraus ersetzt, der ist im heutigen System fast durchs Band durch, etwa bei 60%.
Das ist nicht so viel.
Und mit dem neuen, nein, das ist relativ gering und vor allem für Geringverdiener zeigt sich, dass man dort einfach oft dann in der Armut, in der Altersarmut landet. Und jetzt mit dem neuen System würden wir gerade bei Geringverdiener für die ersten 50'000 Einkommen die Ersatz Ersatzquoten auf 90%, auf gegen 90% können steigern. Und die Ersatzquote wird dann hindurch, also bei höheren Einkommen ab 150'000, schon unter 60% fallen. Dann würden wir also weniger versichert und so auch mehr Eigenverantwortung, vor allem den Besserverdienenden, übergeben. Das wäre im Wesentlichen ein Ergebnis. Ja, ja, wo sich das leisten und wo man die Eigenverantwortung kann abgeben kann. Aber Geringverdiener würden wir deutlich besser versichern in dem neuen System. Ja, und würden wir zusätzlich eben auch eben viele von diesen ungewollten Umverteilungen, Fehlanreize im System, könnten wir ausmerzen mit dem neuen Vorschlag.
Jetzt, euer Vorschlag betrifft ja vor allem die erste Säule. Das müssen wir jetzt ein bisschen genau anschauen. Was würdet ihr ändern? Das ist schon fast eine Revolution, die ihr da vorschlägt.
Genau. Ja, in der ersten Säule gibt es sicher wesentliche Änderungen in diesem Vorschlag. Wir bleiben eigentlich beim Grundprinzip, dass die erste und zweite Säule zusammen eigentlich einen angemessenen Lebensstandard auch in der Rente sollte sichern. Wie gesagt, wir versuchen das dann sogar für Geringverdiener noch zu erhöhen. Und das schaffen wir vor allem, weil wir die erste Säule würden neu gestalten und wir würden im Wesentlichen weggehen von einem Umlageverfahren zu einem Kapitaldeckungsverfahren. Das heisst, wir würden nicht mehr wie heute die Rente aus Abgaben, Lohnbeiträgen und Bundesbeiträgen von den aktiven Generationen finanzieren, die dann direkt in Rente umgewandelt werden, sondern wir würden am Kapitalmarkt auch in der ersten Säule ansparen und das auf den ersten 50'000 Einkommen mit einem Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag von je 10% vom Lohn und bei einer staatlichen, zentralen Einheit. Also man könnte zum Beispiel an Compenswiss denken, das ist heute der Ausgleichsfonds. Genau. Dass die das würde machen. Und so können wir auf eine sehr hohe erste Säule. Wir würden dann auch die Rente, die man da muss erzielen, damit man mit dem dritten Beitragszahl, nämlich dem Kapitalmarkt, auf die Kapitalien kommen, würden wir die Rente eine minimale Rendite garantieren in diesem System. Und da kommt ja auch dann die Solidarität rein. Das heisst, wenn der Kapitalmarkt die Mindestrendite nicht hergibt, würden wir Bundesbeiträge anziehen, die das würde in dem Sinn kompensieren und auffüllen, sodass man quasi garantiert auf die Mindestersatzquote von 90% kommt, eben für die Geringverdiener. Das wäre mal die erste Säule. Also weg vom Umlagen hin in das Kapitaldeckungsverfahren, das für die ersten 50'000 Einkommen und mit garantierten Renditen, die mit Bundesbeiträgen garantiert werden.
Das ist natürlich das Schöne, oder? Statt dass das Geld, sozusagen, das wir einzahlen, sofort wieder ausgezahlt wird, tut man es anlegen. Oder? Und weil man das dann über Jahrzehnte kann machen, hat man einen viel grösseren dritten Beitragszahler, als man heute hat. Heute hat man auch einen, weil der Ausgleichsfonds natürlich das Geld, das er in der Reserve hat, tut er die rund 60 Milliarden tut er auch anlegen. Aber da schaut, ich weiss jetzt nicht mehr, wie es letztes Jahr war, da schaut ein paar Milliarden aus, ist nicht nichts, aber ist natürlich viel weniger, als wenn man 10, 20, 30 Jahre und viel grössere Summen zur Verfügung hat. Ich glaube, das ist der Mekano, den ihr vorschlägt, oder?
Das ist richtig, dass man würde aber schon ab 18 einzahlen, oder? In die Grundversicherung, in die erste Säule. Und dann, wie gesagt, über lange Zeit, über 40 Jahre und länger, würde man einzahlen und könnte so auf ein anständiges Kapital. Also, wie gesagt, in einer zentralen staatlichen Einheit, da können wir nachher in der zweiten Säule drauf, wie wir das würden sehen. Aber das wäre quasi eine Einheitspensionskasse mit einer garantierten Rendite.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Bundesbeiträgen. Würde das denn heissen, der Bund müsste weniger als heute querfinanzieren? Oder ja, wie siehst du das? Weil hier in Bern ist natürlich immer die Frage, die Bundeskasse ist ziemlich leer, respektive wir sollten noch Geld ausgeben für die Armee und für die Infrastruktur und so weiter. Ja, was bedeutet das für die Bundeskasse, wenn sie einfach dann einspringen muss, wenn die Finanzmärkte die Rendite nicht hergeben?
Ja, das ist natürlich schwierig abzuschätzen, weil wir heute natürlich noch nicht kennen, wie künftig die Renditen an den Kapitalmärkten werden sein. Aber wir haben das versucht zu simulieren. Wir haben noch geschaut, ab den 70er Jahren ist es etwa so gewesen, dass in 3/4 der Fälle hat man an den Kapitalmärkten die Mindestrenditen, die man würde garantieren, übertroffen. Und in etwa einem Viertel der Jahre, seit den 70er Jahren, hätte man dann tatsächlich Bundesbeiträge braucht, um die Mindestrenditen zu erreichen. Und da haben wir versucht abzuschätzen und wir sehen, dass wenn wir jetzt die Historie, also die letzten 50, 55 Jahre als Anhaltspunkt nimmt, etwa gleich viel Bundesbeiträge müsste zuschiessen, wie wir heute der AHV zuholen. Also da sehen wir in dem Sinn eine sehr ähnliche staatliche Bundesmittelunterstützung wie aktuell.
Gut, jetzt gehen wir zur zweiten Säule. Was ist euer Vorschlag zum Umbau eben von der beruflichen Vorsorge, wo wir ja heute schon das Kapitaldeckungsverfahren haben, also wo heute schon jede und jeder letztlich für sich selber anspart innerhalb von einem Kollektiv, von einer Pensionskasse?
Genau, also in der zweiten Säule, da bringen wir im Grundprinzip würden wir ähnlich verfahren wie aktuell, auch im Kapitaldeckungsverfahren. Da würden wir einfach für 50.000 bis 150.000 Einkommen würden wir in der zweiten Säule obligatorisch versichern. Und wir hätten Beiträge vom Arbeitnehmer von 7,5% konstant und vom Arbeitgeber sogar mit dem Alter sinkend. So könnten wir auch das Problem... Ja, aber sogar leicht sinkend. Am Anfang auch höher und dann leicht sinkend und der Arbeitnehmer konstant 7,5%. Und so kommt man das Problem in den Griff, das wir heute haben, dass wir eine Altersdiskriminierung haben in der zweiten Säule, dass nämlich ältere Arbeitnehmer laufend teurer werden, weil sogar die Sätze eben steigen, also die Beitragssätze.
Ist auf 18%, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das ist richtig, das geht
nicht.
Das ist natürlich sehr teuer und das ist genau das Problem, das wir dann haben, dass halt für viele Firmen dann ältere Arbeitnehmer nicht mehr attraktiv sind oder sehr teuer werden und wir dann Altersarbeitslosigkeit haben, die eigentlich auch eben wegen diesen steigenden Beitragssätzen in der zweiten Säule ein Problem werden. Wie gesagt, mit dem neuen System würden wir das brechen, würden sogar für die Arbeit Geber, die Sätze leicht senken hinten raus im Alter. Und da könnte man auch das Problem eigentlich in den Griff über. Was wir auch würden vorschlagen, wäre, dass wir eine freie Wahl von der Pensionskasse zulassen. Also wir würden den Markt öffnen und würden in dem Sinn den Arbeitnehmer erlauben, die Pensionskasse, den Anbieter, wo er sie sein kann versichern, frei zu wählen. Das gibt Wettbewerbssystem. Wettbewerb belebt das Geschäft, heisst es ja so schön. Und wir glauben, dass man durch mehr Wettbewerb auch bessere Renditen kann erzielen über die Zeit. Und natürlich wird das Pensionskassensystem auf eine Art noch stärker restrukturieren lassen. Es ist zu erwarten, dass die Landschaft sich wird verändern, dass wir wahrscheinlich noch mehr Konsolidierung haben in der Pensionskassenlandschaft. Aber das wäre etwas, was man sicher müsste anschauen in dem neuen System.
Also heute ist es so, dass sozusagen mein Arbeitgeber, also der Nebelspalter, hat eine Pensionskasse ausgesucht für mich. Ehrlich gesagt weiss ich nicht, ob man bei dem Aussuchen auf die Rendite geschaut hat oder zum Beispiel auch auf die administrativen Kosten oder so oder auf den Umwandlungssatz, der ist ja vorgegeben oder so. Also das verstehe ich schon richtig. Nachher müsste ich das selber herausfinden, aber ich könnte auch vergleichen. Und es gibt wie bei der Krankenkasse oder bei den Autoversicherungen oder bei anderen Sachen. Gibt es vielleicht auch Portal, wo man kann, pensionskassenvergleich.ch, wo ich also herausfinde, wer wie viel Rendite hat, wer wie viel administrative Kosten bei meinen Beiträgen abzieht und dann kann ich das aussuchen und kann ich es auch wechseln.
Ja, dann könnte man grundsätzlich, wäre man da frei zu wechseln und den Anbieter von diesen Pensionskassenversicherungen zu wechseln. Und das gäbe natürlich sicher einen Markt, wo wir entstehen, wo es eben auch gewisse Transparenz dann braucht. Das kann man in einem Vergleichsportal kann man auch staatlich organisieren oder dafür sorgen, dass man die gleichen Parameter veröffentlichen tut, sodass die Versicherten einfach sich einen Überblick verschaffen können, wo eine gute, solide Pensionskasse sind und andere würden wahrscheinlich über die Zeit dann aus dem Markt ausscheiden. Das Phänomen haben wir eigentlich heute schon. Die Pensionskassenlandschaft tut sich schleichend leicht verändern. Wir stellen auch fest, dass tendenziell die grösseren Pensionskassen in der Schweiz auch über längere Zeit die bessere Performance erreicht haben. Also auch da zeigt sich, dass das dazu führt, dass man mehr Rendite hat und letztlich dann auch höhere Rente kann finanzieren damit.
Gut, und jetzt gehen wir noch zur dritten Säule, das ist die private Vorsorge. Viele haben eine Kontosäule 3a bei einer Bank, bei einer Versicherung oder so. Aber die Säule ist immer ein bisschen im Verruf, hier in Bern, auch in der Politik, weil man sagt, ja, das kann sich eh nur jemand leisten, der sehr, sehr gut verdient. Also diese Säule, ja, was würdet ihr da machen?
Ja, die Säule 3a, wo man ja generell die dritte Säule ist die private Vorsorge, also wo man nicht obligatorisch in der ersten oder zweiten Säule würde für das Altersvorsorge. Da haben wir ja die Säule 3a, wo man auch noch steuerbegünstigt kann privat vorsorgen, wo das Geld dann auch gebunden ist, weitestgehend, bis man in Rente geht und im Gegenzug dann auch von der Einkommensteuer kann die Sparbeiträge abziehen. Die würden wir auch leicht umbauen. Wir würden sie allenfalls sogar ausbauen, die Beträge, die man jährlich kann auf die Seite legen, erhöhen. Aber wir würden versuchen, die Steuervorteile vor allem wiederum für die Tiefverdienenden, für die Geringverdiener hochzuhalten und dann für Höherverdienende zu reduzieren, sodass eben vor allem Geringverdiener einen steuerlichen Anreiz haben, mehr auch privat vorzusorgen. Und die Säule 3a nicht das ist oder wird, was wir heute eigentlich haben, nämlich eine Steueroptimierungsgeschichte für die mittel- und höherverdienenden Haushalte in diesem Land. Also von dort her würden wir das versuchen, mit dem Einkommen sinkende Steueranreize zu setzen. Mhm. Ich glaube, das setzt die richtigen Anreize und würde auch eben Leute mit ein bisschen weniger Mittel eben die steuerlichen Anreize geben, privat und langgebunden dann vorzusorgen.
Jetzt, die letzten 20 Jahre haben wir immer wieder über das Rentenalter diskutiert und darum muss ich dich jetzt natürlich auch fragen, ja, in dem Konzept, was passiert denn mit dem Rentenalter oder wenn komme ich denn Renten über bei dem System?
Ja genau, also da würde man auch, wie man das jetzt auch ansatzweise auch schon macht, eigentlich von einem fixen Rentenalter versuchen abzurücken und auch den Begriff Rentenalter durch den Begriff Referenzalter zu ersetzen. Und Referenzalter ist eben das Weggehen von einer fixen Altersguillotine sozusagen, sondern einfach einen Anhaltspunkt geben, ab wenn man ordentlich würde in Rente gehen, der ist etwa 65. Wir würden dann aber auch vorschlagen, dass man das Referenzalter über die Zeit ganz leicht steigen, und zwar in dem Maß, wie die Lebenserwartung steigt. Die steigt seit Jahrzehnten kontinuierlich leicht an. Wir würden 2/3 von der jährlichen Steigerung von der Lebenserwartung würden wir auch im Referenzalter entsprechend das aufziehen. Das gäbe also eine ganz leichte, schleichende Erhöhung von dem Referenzalter. Aber dann wären wir eigentlich relativ flexibel um das Referenzalter herum und würden ein viel flexibleres also Renteneintrittsregime vorschlagen. Und wenn jemand jetzt, sagen wir, ab 18, gerade auch in einem Beruf, der vielleicht körperlich schwere Arbeit ist, eine vollständige Erwerbsbiografie hat, wie man dem so schön sagt, also durchgeschafft hat und er auf genug Kapital kommt, auch in der ersten Säule, dass er quasi die minimalen Forderungen erfüllt, dann sollte man beispielsweise schon ab 61 in Rente gehen, hat dann allerdings eine leicht tiefere Rente, aber man hat mindestens das Minimum erfüllt. Und so ließ sich das auch flexibel gestalten, wenn man dann mag oder will, kann man auch länger arbeiten, sodass man eigentlich wegkommt von dieser Vorstellung, dass man also alle mit 65 müssen in Rente gehen und das wird aufweichen.
Ja. Also es gibt noch ein Referenzalter, aber letztlich auf der individuellen Ebene ist, wenn ich es richtig gelesen habe, entscheidend, dass man genug eingezahlt hat. Das heisst, jemand, der zum Beispiel eben nicht Teilzeit geschafft hat, sondern eben 100% über all die Jahre, ist dann gut möglich, dass diese Person vielleicht eben früher kann in Rente gehen kann als jemand, der Teilzeit geschafft hat. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist richtig. Also wer wirklich eine vollständige Erwerbsbiografie hat, ab beispielsweise 18 schon, man würde ja vorschlagen, dass man ab 18 schon einzahlt, was ja heute auch nicht der Fall ist. Und wenn man da wirklich früh anfängt und durch es intensiv geschafft hat, vielleicht weitestgehend 100% geschafft hat, dass man dann auch früher kann in Rente gehen kann. Das kennt man in vielen anderen Ländern auch bereits. Ich glaube, die Flexibilisierung, die müssen wir auch bringen, weil es gibt tatsächlich Berufsbilder und Berufe, wo man körperlich halt im Alter nicht mehr kann über 65 raus arbeiten kann, sondern die Frage ist, wenn man dann ein bisschen früher kann gehen und ein Akademiker, der vielleicht bis 27 studiert hat, dann vielleicht auch gut verdient, der kann dann aber auch ein bisschen länger, ein bisschen länger arbeiten und wird dort aber auch nicht bestraft, beispielsweise durch das System, wenn er 2-3 Jahre anhängt.
Wie ist es mit sozialpartnerschaftlichen Regelungen, also weißt, mit Gesamtarbeitsverträgen, wie zum Beispiel im Bau, das ist ja dann auch kompatibel, die Verträge, oder die können ja die Arbeitgeber, die Bauwirtschaft oder so, kann ja dann das vielleicht auch noch mal ein bisschen quersubventionieren, wie sie es heute schon macht. Das ist durchaus weiterhin möglich, oder?
Absolut, das ist heute schon so praktiziert. Ja. Gerade im Bau kennt man so Lösungen schon, weil man eben weiss, dass das ein Problem ist, gerade im Bau, wo körperlich sehr anstrengend ist. Das können wir mit dem neuen System genauso machen, wahrscheinlich sogar einfacher, weil es eben die Flexibilität mit einem flexiblen Altersrücktritt eben auch zulässt.
Wie ist es mit sagen wir Familienarbeit, also insbesondere Frauen, die vielleicht eben dann reduzieren über Jahre oder vielleicht sogar während 10, 15 oder ganz nicht arbeiten, werden die dann bestraft?
Nein, da würden wir auch versuchen, mit Altersgutschriften dem Problem entgegenzuwirken. Wir würden vorschlagen, dass man, wenn man Kind hat bis 12 Jahre, würden wir relativ grosszügige Altersgutschriften vorschlagen, wo einem auch gut geschrieben werden auf dem quasi Alterskapital. Und das könnte man. Das kann man natürlich dann noch beliebig ausgestalten. Man kann das abstaffeln, wenn die Kinder älter sind beispielsweise. Aber ich glaube, auch da könnte man in dem neuen System entsprechend mit Altersgutschriften die Betreuungsarbeit, sei es für Kinder, beispielsweise bis 12 Jahre relativ grosszügig, dann mit Gutschriften belohnen sozusagen. Oder wenn man auch Pflege macht von anderen älteren Familienmitgliedern, Eltern und so weiter, könnte man das ebenfalls machen. Wie gesagt, das kann man ausgestalten, aber das wäre sicher auch mit im System vorgesehen.
Jetzt, ihr habt das vorgestellt Ende Juni, das Konzept. Ich habe ein bisschen in die Medien geschaut, was Kollegen geschrieben haben. Und zwei Sachen sind rausgestochen. Einerseits hat es überall geheissen, das nütze nur den Reichen. Und zweitens, ja, die UBS macht das natürlich, weil sie denen so eine Pensionskasse anbieten und davon profitieren. Was sagst du zu dieser Kritik?
Ja gut, zum ersten Punkt, dass das nur der Reichen nützt. Ich glaube, wenn man das genau angeschaut hat, das Konzept, dann stellt man schnell fest, dass das nicht der Fall ist. Ich habe das vorhin ausgeführt, oder? Das Konzept erhöht eben gerade die Rente von den Tiefverdiener, von Teilzeitarbeitenden Leuten im Land. Also die es am dringendsten notwendig haben, die sonst oft im jetzigen System durch die Maschen durchfallen, weil sie vielleicht auch 2-3 kleinere Teilpensen bei unterschiedlichen Arbeitgebern haben, die dann gerade in der zweiten Säule nicht versichert sind. Genau die erfassen wir mit dem System sehr, sehr gut. Und das sehen wir eben auch in der Ersatzquote, wo wir bis gegen 90% erhöhen können. Und gleichzeitig senken wir ja dann eben die Leistungen für die Hochverdiener und geben dann mehr Eigenverantwortung. Also ich glaube, von dort her kann man nicht sagen, dass das nur der Reichen zu gut kommt. Auch zu erwähnen, eben, dass wir die Steueroptimierungsmöglichkeiten für die Besserverdienenden würden reduzieren, sei es in der zweiten, wie auch in der dritten Säule. Also von dort her versuchen wir schon, das System deutlich fairer, bedarfsgerecht, gezielter auszugestalten. Und eben nicht mit der Gießkanne, wie man das beispielsweise mit der 13. AV gemacht hat, allen, auch Millionären und Milliardären Geld zukommen zu lassen, sondern denen, die es am meisten nötig haben. Ja, und zum zweiten Punkt. Da können wir grob abschätzen, oder, was da jetzt an Sparvolumen zusammenkommt. Aber ich glaube, wenn man sagen kann, das sind wirklich Simulationen, die weit in die Zukunft gehen, die natürlich schwierig sind, aber im Großen und Ganzen kann man glaub, schon sagen, dass das nicht massiv mehr Sparvolumen gibt. Was sicher grösser würde, wäre die erste Säule. Weil dort sind natürlich sehr, sehr viele Leute versichert. Aber das wäre dann bei einer staatlichen Einheitskasse. Eben, das wäre die Compenswiss beispielsweise, die würde umfunktionieren. Und die könnte natürlich dann auch sehr, sehr gross sein, so ein Mandat vergeben. Und die wissen wir auch, dort hat man sehr, 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 sehr geringe Margen. Da zu wenigen Basispunkten vergibt man die Anlagegelder. Also dort liegt sogar eher weniger drin für die Banken. Und die zweite Säule würde tendenziell, wenn ein System voll oben und ausfinanziert wäre, sogar tendenziell eher kleiner. Also von dort her, ich glaube auch dieser Vorwurf, der ist aus der Luft gegriffen und den kann man so sicher nicht machen.
Ja, und der Wettbewerb, der wird relativ hart sein. Also wenn wir dann wirklich vergleichen können, wohin dass wir unsere zweite Säule einzahlen, dann muss auch die Leistung stimmen. Wenn dann die Leistung von der UBS stimmt, dann stimmt sie, dann sind die attraktiv. Wenn ein Konkurrent, weiss auch nicht, eine Versicherung oder irgendwie so, also wir haben ja dann gleich noch einige Institute in der Schweiz, die da würden das Angebot machen und wo auch die Mittel, das Know-how haben, zum Wettbewerb auch eure Schwierigkeiten zu machen. Es ist ja nicht so, dass sie automatisch alle bei euch sind, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Wir haben auch ausländische Anbieter im Schweizer Pensionskassenmarkt, die Anlagevermögen anbieten. Also wir haben wirklich eine intensive Konkurrenz und das würde mit mehr Transparenz und Wettbewerb sicher nicht weniger werden, sondern eher sogar, wie gesagt, intensiver Wettbewerb und damit natürlich auch Druck auf die Marge und höhere Effizienz und wie gesagt, vor allem ein faires, gerechtes, bedarfsgerechtes System.
Vielleicht noch die letzte Frage. Habt ihr Feedback aus der Politik zu dem Konzept? Also habt ihr Interesse geweckt bei Leuten? Weil ich finde wirklich, wir brauchen die Debatte, die ich seit 25 Jahren verfolge, die braucht neuen Sauerstoff und so. Oder habt ihr etwas gehört?
Ja, natürlich. Man kommt vereinzelt Feedback über zu dem Vorschlag. Es ist wahrscheinlich vielen auch klar, dass der konkrete Vorschlag, der ist so revolutionär, dass er, wenn man den jetzt würde lancieren, dass er wenig Chancen hätte. Und ich glaube, das ist jetzt ein Prozess, wo man sich rein begibt. Und ich glaube, darum haben wir es auch die Studie gemacht und publiziert, um auch eine Debatte auszulösen, eben sich ein bisschen zu lösen von dieser Plästerli-Politik, wo man einfach alle 3, 4, 5 Jahre einfach mehr Finanzmittel beschafft und versucht, die Löcher zu stopfen, die wir im System haben. Ohne wirklich die fundamentalen auch Schwachstellen, Fehlanreize, Ungerechtigkeit, die wir im System haben, auszumerzen und anzugehen. Und ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir wirklich so eine grundlegende Debatte führen, wo man, wie gesagt, die Frage stellt, wie würden wir ein System bauen, wenn man es könnte auf der grünen Wiese ganz neu herstellen, neu bauen, neu konzipieren. Und für das ist die Studie da.
Daniel Kahl, Chefökonom von UBS Schweiz, danke vielmals für die Arbeit, für das Mitmachen bei Bern einfach Spezial. Ich tue unten verlinken noch einerseits auf die Studie von der UBS, andererseits auf einen Artikel von mir, wo ich es probiert habe, ein bisschen zusammenzufassen. Es ist natürlich umfangreich, aber es ist ein Debattenbeitrag. Unser Land braucht bei der Altersvorsorge dringend Debatten. Danke fürs Mitmachen, danke euch fürs Zuschauen, das Zuhören, fürs Weiterempfehlen und die nächste Bern einfach Sendung kommt am nächsten Montag, wie immer zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Allen ein schönes Wochenende und alles Gute.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch